Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Das Jahr 2025 neigt sich so ganz allmählich dem Ende zu und deswegen haben wir uns heute für die Folge was Spannendes überlegt. Und zwar möchten wir mit unserem Gründer und Geschäftsführer Günter Löchner heute mal so ein bisschen einen Blick zurückwerfen. Wie ist es dem industriellen Mittelstand 2025 ergangen? Was haben Sie erlebt? Was sind unsere Erfahrungen auch, die wir gemacht haben? Wir sind ja schließlich auch Mittelständler. Und ja, das schauen wir uns heute einfach mal ein bisschen im Detail an. Ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß, dass Günter da viel zu erzählen hat und ich freue mich da sehr drauf. Schön, dass du heute da bist.
Hallo
Günter.
Zusammen.
Wie immer an der Stelle kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder bei YouTube als Video zu sehen. Schaut da also gerne auch mal vorbei und lasst auch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da für unseren Kanal. Günter, du warst ja schon mal bei uns im Podcast und ich habe schon gesagt, Gründer und Geschäftsführer von der L-Mobile. Vielleicht magst du dich trotzdem einfach nochmal kurz vorstellen. Ist ja auch schon wieder eine Weile her. Manche kennen dich vielleicht auch nicht, sind auch ein paar neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen. Wer bist du? Was machst du bei L-Mobile?
Ja, ich bin Gründer der L-Mobile. Wir werden nächstes Jahr im Juni unsere 25 Jahre feiern und es ist ein Teilabschnitt in meinem Leben. In Summe bin ich in diesem Business, das heißt im Wesentlichen ERP-Systeme, Prozessintegration und Systemintegration 48 Jahre unterwegs, ist ja schon ein Stückchen. Und die letzten 25 Jahre habe ich hier mit L-Mobile verbracht, mal allein begonnen und heute sind wir 340 Mitarbeiter an 8 Standorten.
So sieht's aus.
Genau.
Kann sich sehen lassen. Vielleicht, du kennst es ja schon ein bisschen vorab, stelle ich immer noch so eine kleine, etwas persönlichere Frage, die jetzt noch gar nichts mit unserem Thema zu tun hat. Für dich habe ich mir heute überlegt, wo oder wie tankst du in deinem herausfordernden Alltag als Gründer und Geschäftsführer unserer Firma Energie?
Meist mit frischer Luft und mit Bewegung. Das scheint mir das Wichtigste zu sein. Da habe ich auch wirklich am meisten, manche wissen es, ich gehe gerne ein bisschen laufen.
Bisschen laufen ist gut.
Ja, jetzt letzte Woche haben wir Dresden-Marathon gemacht. Ende November Tunis-Marathon. Oder Ende Dezember machen wir den Likon Kabur. Mhm. Ist ein 5.970 Meter in Chile. Mhm. Genau, und das gibt mir dann immer frische Impulse. Oder was wir dieses Jahr schon getan haben, wir machen Weidenwanderwege, so ähnlich wie Jakobsweg. Dieses Jahr Adria Trail, das waren 26 Tage. Genau, und da bin ich mit mir allein und mit meinen Gedanken und viel frischer Luft und kreiere Ideen.
Sehr gut. Das habe ich ja schon versprochen, wir schauen heute ein bisschen auf das Jahr 2025 zurück und du schilderst uns vielleicht einmal so ein bisschen deine Eindrücke, deine Erfahrungen aus den letzten vielen Jahren, wie du gerade schon gesagt hast. Wie würdest du denn jetzt zum Einstieg vielleicht mal so die Stimmung aktuell im industriellen Mittelstand beschreiben? Also wie geht es den Unternehmen? Was ist da los?
Fällt mir schwer oder eigentlich ganz leicht. Jeder hat Medien zu Hause, schau da rein, egal ob YouTube, Nachrichten oder wie auch immer. Die Lage ist sehr, sehr schwierig, sehr angespannt. Wir sind in sehr vielen Konflikten involviert, egal ob Krieg oder Zölle. Und das wird zur Genüge zelebriert. Da würde ich mich jetzt gerne einfach ein bisschen zurückhalten, weil das kann ich nicht ändern oder besser machen. Mhm. Der gesamte Mittelstand stellt sich für mich so dar, dass es sehr kämpft, dass es sehr langsam unterwegs ist, dass viel mehr Veränderung passieren müsste, dass andere um uns herum, dass sich vor allem zwei große Bereiche viel schneller vorankommen und wir haben da schon unsere Mühen. Und ich sage, ich kann das nicht alles verändern und ich möchte mich konzentrieren. Es gibt Möglichkeiten, dass wir hier vorangehen, Dinge besser machen und es ist eigentlich mein Hauptinteresse. Und wenn ich das für einen Teil dieser Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn ich da was beitragen kann, das macht mich eigentlich richtig happy.
Welche zwei großen Bereiche siehst du da vor allem in der
China
Konkurrenz?
China und USA. Mhm. Genau.
Kommen wir wahrscheinlich nachher auch nochmal dran vorbei. Ja. Wir werden sehen. Siehst du generell auch ein Problem mit dem Thema Kulturwandel? Du hast gerade gesagt, Veränderung ist wichtig und da fehlt manchmal vielleicht auch ein bisschen die Bereitschaft oder die Schnelligkeit drin. Hat das auch ein Thema mit unserer Kultur oder auch mit der Kultur in den Unternehmen zu tun? Oder würdest du sagen,
teilweise
das nochmal?
Teilweise ja. Wir sollten offener sein oder werden. Wir haben selbst einen Prozess durchgemacht. Wir waren mal eine schwäbische Firma, sage ich mal, waren deutsch. Unsere Besprechungen, Meetings waren in Deutsch und so weiter. Und wir haben heute mindestens so viel, mehr Mitarbeiter außerhalb Deutschlands als in Deutschland. Und unsere Kultur hat sich verändert. Wir sprechen in den Meetings dann halt Englisch. Wir sind aber kulturoffener. Da gibt es Leute mit anderem Hintergrund, teilweise auch was die Konfession oder Religion betrifft und so weiter. Wir haben hohe Toleranz, ist mir persönlich sehr wichtig. Insofern, wir haben den Prozess schon durchgemacht. Ich habe ein persönliches Ziel für die nächsten Jahre. In 5 Jahren möchten wir 50% außerhalb Deutschland an Umsatz generieren. Das heißt, wir sind jetzt schon dabei, gehen in viele Länder, viel auch nach Osteuropa, Polen, Tschechien, Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn sowieso. Und wir sind offen dafür. Das gibt uns auch die Möglichkeit, unser Geschäft zu stabilisieren, dass wir nicht nur von unserer etwas schwierigen Situation in Deutschland abhängig sind. Ja, und am Ende, mir macht es persönlich auch Freude. Und die Menschen, die wir haben, sind sehr offen. Viele sind reisefreudig, gehen auch mal gern woanders hin. Und das bringt uns von der Seite in eine etwas bessere Position.
Wenn du jetzt so 2025 dir nochmal anschaust aus den Kundenprojekten, die du auch begleitet hast, Gespräche, die du vielleicht auch geführt hast mit anderen Geschäftsführern und so weiter, was waren vielleicht jetzt mal auf Digitalisierung und unser Fachgebiet bezogene besondere Herausforderungen, die dir begegnet sind in diesem Jahr? Was hat die Unternehmen beschäftigt?
Ich könnte viel erzählen. Ich bin jeden Tag mit Kunden in Beziehung, also unterstütze, berate, mache auch selbst Termine vor Ort. Insofern, das gefällt mir auch. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir bei unseren Kunden sind, den Kunden auf die Finger schauen, deren Probleme sehe, dann können wir einen guten Beitrag leisten. Insofern, das ist mal eine ganz gute Voraussetzung. Ich habe zwei Dinge, die mich schon sehr stark bewegen. Wir haben einen Kunden, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Der hat eine Firma, 135 Mitarbeiter, macht Tellerfedern, alles läuft. Und dieser Unternehmer ist sehr innovativ. Er sagt, ich baue neben meine jetzige Fabrik, die im Moment läuft, eine zweite, die vollautomatisch läuft, eine sogenannte Dark Factory. Die Produkte werden online im Internet angeboten, in einem Webshop mit Konfigurator. Die Aufträge kommen automatisch rein. Das Material läuft automatisch in die Produktion mit HEVs. In der Produktion haben wir Robbys, die legen es in die Maschinen ein. Die Qualitätssicherung läuft so ab, die Teile fallen durch den Schacht. Die sind eigentlich von der Qualität her mit Auge gar nicht mehr erkennbar. Es wird automatisch mit Kamerasystemen die Qualität geprüft und entschieden, ist das ein guter Schlechtteil und so weiter. Am Ende geht es dann vollautomatisch in den Versand. Zum einen, dieser Mut dieses Unternehmers hat mir sehr gefallen. Und ich denke, dass das ist ein Weg in die Zukunft. Wir in Deutschland haben massiv Schwierigkeiten, alles Mögliche. Alterspyramide, es gehen jetzt 25% der Mitarbeiter aus dem Arbeitsmarkt in Rente, außer ich. Und wir müssen da Lösungen finden. Es ist sehr schwierig in Deutschland mit allen Reglements. Ich sehe nur zwei Möglichkeiten. Produktivität steigern und automatisieren. Und da geht er beispielhaft voran. Ich habe noch ein zweites Beispiel, was mich eigentlich sehr inspiriert. Ich hatte vor 2 Wochen mit einem Unternehmer gesprochen, kleines Unternehmen, 75 Mitarbeiter, Spritzguss. Und er kam zu mir und sagte dann, das war auch eines dieser Erstgespräche, die ich immer wieder mal führe, ja, ich möchte jetzt komplett auf KI umstellen. 75 Mitarbeiter. Dachte ich, wow, das ist schon eine spannende Herausforderung, ein bisschen. Ich war mir nicht glaubt, der das dann ernst meint und so weiter. Dann sagte er mir, nee, das ist wirklich die nächste Generation, die jetzt kommt. Das will ich in den nächsten Jahren tun, allerspätestens in 10 Jahren. Aber ich muss jetzt das Fundament legen. Wenn ich nicht digital bin, kann ich das gar nicht tun. In meiner Fertigung und meinem Betrieb heute habe ich viel Papier und Excel-Tabellen. Ich habe gar keine Chance, die nächste Generation nur annähernd anzufassen oder anzugehen. Und er hat sich jetzt einen Plan gefasst, dass er sein komplettes Unternehmen digitalisieren will. Und das ist ein Muss aus meiner Sicht. Wir haben aus meiner Sicht keine Überlebenschance, ohne digital zu werden. Das ist gar keine Fragestellung mehr. Die Frage ist eher noch, wie schnell komme ich dahin? Aber ich würde sagen, gib Gas. Weil es gibt um uns herum in Deutschland, sage ich mal, schon Unternehmen, die da sehr zügig unterwegs sind. Und ein anderer Bericht, den ich dieser Tage gelesen habe, China schaut in den Rückspiegel und kann Deutschland fast nicht mehr wahrnehmen. Und viele Dinge, die ich dort verfolge, muss ich schon sagen, wow, wir müssen schon anstrengen. Und mein Interesse wäre, dazu beizutragen, dass wir in Deutschland zügiger vorankommen und den Weg einschlagen mit mehr Digitalisierung und auch mit mehr Automatisierung.
Ich würde gleich gerne mit dir einmal nochmal in das Thema Technologien reinschauen, weil du gerade unter anderem so das Schlagwort Paperless Production genannt hast. Du hast jetzt aber gerade noch davon gesprochen, dass da auch Investitionen nötig sind, dass man eben in Digitalisierung auch investiert und so weiter. Siehst du da einfach keine Bereitschaft bei den Unternehmern oder haben die eine wirtschaftliche Problemlage? Weil auf der einen Seite dieses, ich muss digitalisieren, um am Ball zu bleiben, auf der anderen Seite, ich habe vielleicht gerade keine gute Auftragslage und habe einfach kein Geld dafür. Gibt es dieses Problem oder ist es eher im Kopf?
Ich würde sagen, es ist im Kopf. Mhm. Also es kann schon immer mal Hürden geben, da muss ich mir einen Weg suchen, wie komme ich um die Hürde herum, drüber, unten durch oder irgendwas. Ich sehe oft Dinge, wenn man einen Digitalisierungsplan macht, dann gibt es ja viele Elemente. Ich muss da und dort quasi was tun, investieren. Ich fange in dem Bereich an, der mir am ehesten hilft, der mir auch ein ROI gibt von, ich sag mal, einem Jahr oder drunter. Und diese Dinge kann ich realisieren, dann habe ich wieder Geld frei und dann geht es entsprechend wieder voran. Mhm. Also da sehe ich durchaus Möglichkeiten, aber wir in Deutschland sind teilweise durchaus, wenn ich es höflich formuliere, zurückhaltend oder auch ein bisschen langsam, diese Dinge anzugehen. Der Druck ist scheinbar zu gering und Deutschland ist sehr stark in Bürokratie und Politik verfangen, was uns aktuell nicht vorwärts bringt.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, gefallen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Schaut mal auf unserer Website lmobile.com/interaktiv vorbei. Dort findet ihr noch spannende Whitepaper, unsere Live-Events oder auch Software-Demos und alles könnt ihr euch jederzeit kostenlos anschauen. Rund um das Thema Industrie 4.0 bleibt ihr so, also absolut auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Das habe ich gerade schon gesagt, wir wollen auch mal ein bisschen in das Thema Technologien reinschauen. Auch da sind wir ja ganz gut vorne mit dabei und kennen uns aus und auch, wie gesagt, im speziellen Du auch durch den Kontakt mit den Kunden. Du hast jetzt gerade schon einmal das Thema Paperless Production angesprochen. Inwiefern siehst du hier große Chancen für die Unternehmen in den nächsten Jahren?
Das kann jeder tun. Also wir sind in der Lage dazu, wir können auch die Firmen unterstützen. Das kann man eigentlich zügig erreichen. Ich sag mal, innerhalb von, wenn ein Unternehmer sagt, ja, da möchte ich jetzt hingehen, ich sage mal, innerhalb von einem halben Jahr, einem Jahr ist das komplett realisierbar. Auch mit den Technologien, die heute verfügbar sind. Gibt es verschiedene Technologien zur Auswahl, muss man ein bisschen schauen, was man dann da nimmt, aber das geht auf jeden Fall. Und es muss einen Nutzen bringen. Ohne Nutzen macht es eh keinen Sinn. Der kommt quasi mit so einer Lösung mit. Vielleicht nochmal eine Notiz am Rande. Wir sind ja immer wieder in Projekte involviert oder viele Projekte, wo Unternehmen überlegen, wo sie da hingehen. Ich kann heute kein Projekt mehr platzieren, ohne den ROI anzuschauen. Wir haben fast in allen Projekten eine ROI-Rechnung mit den Kunden. Teilweise machen es die mit uns zusammen oder wir für die Kunden meist zusammen. Und hat ROI angeguckt. Es muss mir einfach was bringen. Oder ein Projekt hat auch 5 Teilsegmente. Man wird nicht alles realisieren, sondern das, was am nutzbringendsten ist. Wenn man dann zu einem Shareholder geht und sagt dann, ich möchte so viel Geld haben, geht es nur, indem ich sage, ja, was bringe ich dafür? Insofern, es geht. Das ist nur eine Frage, dass man es will und dass man eine Entscheidung trifft. Wir können auch noch ein bisschen warten. Also es gibt ja viele Unternehmen, manche werden weiterhin noch ein bisschen warten, manche gehen zügiger voran. Ich glaube, ja, die ersten werden siegen.
Wir sprechen dann in 5 oder 10 Jahren nochmal, ja, wie viele noch übrig sind von denen, die gewartet haben. Ja,
es gibt sehr viele Veränderungen aktuell im Markt.
Gibt es denn neben dem Thema Paperless Production noch irgendwelche großen Themen, wo du sagst, das war dieses Jahr definitiv immer wieder auf der Agenda im industriellen Mittelstand?
Ja, würde ich jetzt 2 sehen. Eine schon sehr akut, das heißt Automatisierung. Also wenn man sich irgendwelche Videos in China oder wie auch immer anschaut, die haben komplette Fabriken, wo dunkel sind. Da haben die Leute eine Stirnlampe, wenn die reinlaufen und sich eine Handyproduktion oder was anschauen. Also die haben es geschafft. Wir können das auch schaffen. Da bin ich 100% davon überzeugt. Das zweite wäre KI. Ist ja ein großer Hype zurzeit und wird unterschiedlich interpretiert. Wir haben Fortschritte, meines Erachtens. Alle haben jetzt Berührung. Alle haben ChatGPT irgendwo auf dem Rechner und probieren sich da aus. Es geht voran. Auch für uns wir hatten am Anfang ein bisschen keine Berührungsangst, aber Berührungsprobleme, bis wir da rangekommen sind. Und auf dem, was ich vorhin schon beschrieben habe, die Digitalisierung, die haben wir, die ist verfügbar. Und wir sind jetzt dabei, die ersten Bausteine bereitzustellen. Manche sind schon fertig. Ich möchte mal einen davon nennen. Wir haben einen Teilbereich, da geht es um Wegeoptimierung für Staplerleitsysteme. Ich habe draußen 10 oder 74 Stapler fahren im Dreischichtbetrieb, Indoor, Outdoor und so weiter. Wir machen da Wegeoptimierung, das machen wir mit KI. Kann man sich heute anschauen. Wir haben weitere Dinge, dass wir in der Logistik das komplette Daten-Know-how haben, weil wir digital sind. Wir wissen, wo was lagert, was ist günstig, was ist schlecht gelagert oder was lege ich da zusammen. Und wir haben KI, die die Mitarbeiter in der Logistik unterstützt, quasi ihr Lager zu optimieren. Ähnlich in der Produktion, also die drei haben wir auf jeden Fall unterwegs, nur im Bereich Industrie. Wir sammeln gewaltig viele Daten durch MDE, BDE, Werkassistenzsystem und so weiter. Ist alles verfügbar und es ist jetzt die Zeit und auch die Reife gekommen, dass wir darauf KI-Komponenten bauen können, aber nur, wenn wir digital sind, die quasi den, ich sag mal, einem Fertigungsleiter, einem Schichtleiter eigentlich morgens, na, machen wir mal so, die alte Welt war so, man hat viele Zettel, man schreibt alles auf, es gibt eine Assistentin, die läuft dann rum, sammelt die Zettel ein und zwei Tage später gibt es dann irgendwelche Auswertungen in Excel, wie die Fertigung gelaufen ist, wie viele Stillstandszeiten hatten wir, was sind die Gründe dafür, welche Aufträge sind zu spät und so weiter. Das ist einfach aufwendig mühsam. Die Daten haben wir heute alle verfügbar und ich wünsche mir, dass ich morgens als Schichtleiter, Fertigungsleiter, 9 Uhr gibt es ein Stand-Up-Meeting, habe ich alle Daten verfügbar. Und nicht nur, dass wir die Daten präsentieren, sondern dass wir diesen verantwortlichen Leuten dann Vorschläge machen, was sie verbessern können. Mhm. Und es gibt es in zwei Richtungen. Einmal Rückspiegel. Rückspiegel heißt, ich schaue rein, was lief gestern, letzte Schicht, letzte Woche und so weiter. Aber wir haben ja aufgrund der Datenlage auch die Chance, nach vorne zu schauen. Wir haben das komplette Auftragsgerüst der nächsten 8 Wochen. Wir wissen jetzt schon, wo Engpässe entstehen werden. Und wir können im Vorfeld schon darauf hinwirken, eine Reihe dieser Engpässe zu vermeiden, umzuleiten oder kleiner zu machen. Und das ist ein deutlicher Mehrwert. Und so sehe ich jetzt immer mehr Ansatzpunkte, wie wir KI bei uns einfügen. Ich möchte alle unsere Kunden und künftigen Kunden einladen, mit denen zusammen an Business Cases zu arbeiten. Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, das ist für mich besonders wichtig, besonders neuralgisch, würden wir mit den Unternehmen gerne in Dialog kommen und dann auch gemeinsam Pilotprojekte machen, vielleicht auch mit ein, zwei anderen Unternehmen zusammen, um immer mehr uns diesen Bereich KI zu erschließen. Er wird kommen, das ist gar keine Frage mehr. Und es wird auch ein bisschen gehypt, da guckt man sich dann die Medien an, ist nicht so mein Thema. Ich glaube, dass wir jetzt in ein Stadium kommen, wo wir das wirklich nutzen können und auch einige Wettbewerber von uns zeigen hier was. Also auch wir wollen, wir müssen.
Gilt für alle, ja, nicht nur für
absolut,
die anderen.
Absolut.
Du hast gerade schon so ein wichtiges Thema noch angesprochen, auch diese Vernetzung über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus, sage ich jetzt mal. Also vielleicht auch mit Wettbewerbern zu sprechen, vielleicht auch mit Partnern zu sprechen. Denkst du, das hat auch nochmal großen Mehrwert, vielleicht auch schon so ein bisschen mit Schielen, mit einem Auge schielend aufs nächste Jahr oder auf die nächsten Jahre, dass man eben wirklich über den eigenen Tellerrand mehr hinausschaut, um auch ja, Trends und Co. nicht zu verpassen? Oder würdest du sagen, ja, das war schon immer wichtig und ist halt immer noch wichtig, dass man auch eben in Verbindungen steht, Netzwerke bildet?
Ja, die Frage ist ein bisschen für mich, wo kommt es her und so. Ich habe selbst eine Neugierde und eine relativ hohe Interessenslage und man kann nicht mit allem alles netzwerken. Es gibt viel und LinkedIn und da und dort. Da wird dann auch viel Zeug durch das Dorf getrieben, was einen nicht vorwärts bringt. Ich bin immer sehr, sehr aufmerksam, solche Partnerschaften zu finden und auch immer zu gucken, ob die matchen. Und die bringen mich unterm Strich weiter. In unserem Gesamtportfolio, was wir haben, das ist sehr breit, haben wir immer wieder die Frage Make-or-Buy-Entscheidungen. Ich hatte diese Woche einen Termin, sehr spannend. Und zwar durch andere Kunden sind wir aufmerksam geworden. Wir haben ein Werkassistenzsystem. Das führt durch die komplette Fertigung mit Assistieren der Leute papierfrei, was sie dann pro Auftrag zu tun haben, bis Losgröße 1. Und wir haben so einen neuralgischen Punkt, wo Unternehmen sagen, ja, ich habe 6.000 Produkte und bis ich überall diese Vorschriften und Bearbeitungshinweise oder Schritt-für-Schritt-Folgen dann habe, das ist einfach, ich weiß nicht, wie das geht. Wir haben ein Unternehmen gefunden, wird man in Kürze bekannt geben, das generiert aus CAD-Plänen generiert es quasi komplette Arbeitsanweisungen, also Schritt für Schritt, wie man da durchgeht, wie man Produkte zusammenbaut, wie man Qualität sichert, hat mich sehr beeindruckt. Und es wird dann eine Buy-Komponente, das werden wir nie selber machen, die Kompetenz haben wir nicht, kommt aus dem Fraunhofer zusammen. Und so bin ich immer offen für Partnerschaften. Am Ende muss ich aber sehr darauf achten, dass unser Produktportfolio ein sinnvolles Setting hat, weil ich bin hier sehr offen und fasse immer wieder nochmal was Neues an. Am Ende muss es unsere Mannschaft auch wegtragen und auch die Kunden müssen es am Ende tragen können. Aber für jeden, auch in anderen Industriezweigen, sage ich ganz einfach, sind Sie offen, suchen Sie nach Partnerschaften, vor allem in Themenbereichen, die man selbst nicht beherrscht, ist es sehr, sehr wichtig. Man muss immer die Entscheidung treffen als Unternehmer oder Unternehmerin, was soll mein Kernportfolio sein, was muss ich in meinem Portfolio drin haben, mit eigener Mannschaft aufbauen, übernehmen oder wo kooperiere ich? Und kooperieren heißt für mich immer teile und herrsche.
Muss für beide was bei rumspringen.
Ja, absolut. Und es sollte fair verteilt sein. Ich kann manchmal mit einer kleinen Marge leben, wenn der andere sehr viel tut. Umgekehrt, wenn wir selber sehr viel beitragen, dann möchte ich natürlich auch ein größeres Stück vom Kuchen haben.
Absolut. Mhm. Du hast jetzt vorhin schon aus so diversen Kundenprojekten oder auch Gesprächen erzählt, was du so erlebt hast. Gibt es noch eins oder zwei, die dir einfallen, wo du sagst, da hat was ganz besonders gut funktioniert, das hat Spaß gemacht oder vielleicht auch eins, wo du sagst, das hat mich total überrascht, hätte ich am Anfang vielleicht nicht gedacht?
Fällt mir eher ein bisschen schwer. Wir haben so viele Projekte. Wir machen im Jahr 400 Projekte und es ist schwierig, jetzt das eine oder andere rauszuholen. Es passieren einige andere Veränderungen, die für mich und für uns und unsere Kunden wichtig sind. Wir waren früher sehr stark unterwegs raus und haben dann sehr viel individualisiert, alles extra programmiert und da noch und so weiter. Die Struktur der Company hat sich hier verändert in der Form, dass wir sehr viel in die Produkte investiert haben. Die ganzen letzten Jahrzehnte, darf ich sagen. Im Prinzip haben wir alles eigenfinanziert und unseren Ertrag reingesteckt, die ganzen Jahre über. Und jetzt sind unsere Produkte natürlich immer kräftiger und besser und funktionsreicher und leistungsfähiger geworden. Und das führt dazu, dass wir immer näher am Standard fahren können. Im Prinzip, die Kunden freuen sich weitestgehend, weil im Standard eigentlich viel mehr daherkommt, ist sicherer und ist kostengünstiger. Trotzdem haben wir natürlich die Fähigkeiten, oder ich fange mal so rum an, wenn wir ein Projekt machen, ist oberstes Ziel, zügig live zu gehen. Bedeutet, der Unternehmer oder die Unternehmerin investiert einiges und die soll ja kein Jahr oder zwei, drei Jahre warten, bis das zurückkommt, sondern mit unserem Standard-Leistungsportfolio müssen wir ja schon mal einen gewissen Effekt erreichen. Und das ist immer unser Ziel, dass wir sagen, wie können wir einen guten Return on Investment hinkriegen, zügig, und dann kann man ausbauen, dann kann man immer verschönern, kann goldene Balkonkästen ranmachen und da noch was und Schnick und Schnack, kann man immer noch tun. Das ist eine wesentliche Änderung, die wir aktuell haben. Eine zweite wesentliche Änderung, die wir aktuell haben, ist, es geht alles in die Cloud. Also ist erschreckend oder überraschend, wie auch immer. Vor Jahren, ich musste ja für unser Unternehmen selbst auch Entscheidungen treffen, da war ich immer noch sehr on-prem-lastig. Alles unter unserer Verantwortung und so weiter. Ich kann mich heute gar nicht mehr weigern dagegen. Es gibt so viele Angebote, die wir heute haben, die beziehen wir heute alle aus der Cloud. Ist schon so. Mhm. Also wir haben locker bei uns, ich sag mal, 25 Systeme im Einsatz, ein paar wichtige Dominante und dann natürlich auch Subsysteme. Und man kommt da kaum mehr drum rum. Ich sehe alle großen ERP-Anbieter, alle sind in der Cloud. Egal mit wem ich spreche, alle haben in allererster Linie Cloud-Anwendungen und auch bei uns heißt die Strategie für 26 Cloud First. Man muss ein bisschen differenzieren und zwar, es gibt einmal Private Clouds und die kriegt man auch 100% sicher hin mit Lauf in Deutschland. Gibt es ja hier in Neckarsulm oder wo auch immer interessante Unternehmen. Und dann sind wir auch in der Public Cloud und unsere Lösungen sind mehr und mehr immer als SAS verfügbar, was für viele Unternehmen sehr attraktiv ist. Die alte Vergangenheit bei uns im Vertrieb war immer, man hat erstmal eine Mauer aufgestellt, heißt 100.000 Euro oder irgendeinen Betrag. Und dann dauert es lang, bis es dann durchgeht, durch alle Gremien, Investitionsantrag, in USA Nachfragen und so weiter. Und mit diesen Micropayments oder kleinen Beträgen, die monatlich zu bezahlen sind, komme ich einfach viel schneller zu Potte. Also ich kann einfach eine Lösung in Betrieb nehmen, vielleicht nur in einer Abteilung in der Fertigung oder wo auch immer. Und da kann man drauf aufbauen und die Investments sind auf der Zeitachse verteilt. Das ist in der gesamten Wirtschaft so, egal, wenn jemand heutzutage ein Wagen lease oder was auch immer, ist ja nichts anderes. Oder Handy ist das Gleiche. Ich habe ein Angebot bekommen, neues iPhone, 56 Euro. Dachte ich, boah, nicht schlecht. Gucke ich unter hin, steht dran, 1570 Euro. Wenn man es dann auf der Zeitachse sieht. Das ist die heutige Welt, alles geht dahin, macht es an vielen Stellen auch etwas geschmeidiger und man kann dann auch nochmal zurücktreten. Man sagt einfach, jetzt fange ich da an und das, was mir versprochen wird, das will ich jetzt auch sehen. Also Beweislage und ich finde es in Summe ganz gut. Es ist eine sehr hohe Dynamik jetzt und auch eine Umstrukturierung in der Wirtschaft. Unabhängig davon, wir werden immer on-prem liefern. Es gibt eine Reihe Kunden, die sagen, mir geht nichts raus. Meine komplettes Know-how in der Fertigung, wo auch immer, werden wir dauerhaft die nächsten unendlich on-prem-Systeme auch bieten. Insofern haben wir beides im Angebot. Kunde kann wählen. Er hat eigene Bedürfnisse, muss es mit denen checken und dann trifft er eine Entscheidung.
Genau, und hat ja auch nachher Einfluss aufs Investmentvolumen, ja. Wenn ich das jetzt mal.
Ja, auch bei den Großen haben wir veränderte Strategien, wie viele es tun. Wenn ich nur an Trumpf, Arburg, all die anderen, die finanzieren ihre Maschinen ja auch. Der ganze Maschinenbau geht über zu anderen Konzepten. Eine Maschine für 1 Million Euro dahinzustellen, ist für viele schwierig. Die sagen, Payment per
Pay-per-Use.
Pay-per-Use, per Stunde drehen und so weiter. Oder selbst wenn ich mir heute so einen Minibagger ausleihe, den kann ich 3 Tage auf dem Hof stehen haben, der hat einen Betriebsstundenzähler, ich zahle nur 1,7 Stunden, wie viel ich gebraucht habe. Und das ist die neue Welt, da wo es hingeht. Das macht es für viele Unternehmen durchaus leichter, den Einstieg zu finden. Parallel dazu kombiniert mit der Tatsache, dass unsere Produkte leistungsfähiger geworden sind und mit dem man einfach was anfangen kann. Ich muss nicht ewig rumbasteln, große Projekte machen, viele Anpassungen machen. Genau, das tut uns alle gut. Und da haben wir Chancen, anpacken.
Ich wollte gerade sagen, dann beide Seiten was davon. Wir
absolut.
Abnehmer.
Ah, vielleicht noch am Rande. Mhm. Wir investieren jedes Jahr 4.000 Manntage in die Produktentwicklung. Unser neues Produkt heißt Release 12.1, ist fertig. Wir sind noch in der QA, das dauert bis 15. Januar. Das ist unser offizieller Freigabetermin. Ich habe es vor 2 Monaten schon die Roadmap gesehen für 13.1, was kommt am 15. Januar 2027. Und da haben wir heute schon jetzt uns wirklich etabliert, Strukturen da, einige Produktmanager, die an diesen Produktstrategien arbeiten. Know-how fließt zurück von unserem Vertrieb, von Marketing und den Projektleitern, Solution-Architekten und vor allem von Kunden. Und ich erkläre alle meinen Leuten immer wieder, schaut unseren Kunden auf die Finger, was die machen, wo die Probleme haben und wo wir was beitragen können.
Wo wir Nutzen generieren.
Es gibt einen Lehrmeister für mich, Reinhold Wirth, dieses Jahr 90 geworden. Seine Geschichte war so, war immer bei seinen Kunden, hat denen auf die Finger geschaut, wo haben die Probleme und hat da Lösungen geboten. Das motiviert mich sehr.
Wenn wir so ein bisschen ins neue Jahr mal schon mal reingucken, wo siehst du denn so, oder was denkst du, erwartet uns 2026, ich sag mal, technologisch, vielleicht auch regulatorisch oder ja, auch generell einfach in den Unternehmen? Was steht jetzt an? Was kommt deiner Meinung nach in den nächsten Monaten und vielleicht im nächsten Jahr?
Ich weiß es nicht. Oder ein bisschen anders gesagt. Fange ich mal mit der Regulatorik an. Es ist schrecklich, es ist so schlimm. Also wir haben jetzt hier nochmal neu gebaut, 13,5 Millionen Euro. Und das, was ich da erlebt habe an Hürden, Bausteinen, heißt, ich werde es nicht nochmal tun. Also viele sind scheu in diesem regulatorischen Umfeld, das wir in Deutschland haben und in der EU, überhaupt nochmal mutig zu sein, voranzugehen, weil überall kommen halt Knüppel zwischen die Beine. Das ganze Thema Mitarbeiterregulatorik, sage ich mal im weitesten Sinn, Vorschrift hier, da, da lässt eigentlich schon der Spaß nach. Insofern, ich suche mir selber ein bisschen Weg, wie komme ich da, wie kann ich das am ehesten vermeiden, die ganze Bürokratie. Manche sind unvermeidbar und da müssen wir hier bezahlen. Immer wenn was von der EU kommt, dann versucht Deutschland nochmal den Goldstandard der Bürokratie zu machen. Das wird dann das Komplexeste, was es überhaupt gibt. Ganz positiv am unteren Ende ist Holland. Die macht einfach immer nur minimal, was aus der EU rauskommt. Wir hätten da viele Möglichkeiten. Ich würde einfach sagen, von den ganzen Gesetzen, ich würde ein schönes Beispiel nennen. Und zwar, es gab diese Märkte, so wie Norma, Aldi und so weiter. Und die hatten eine Strategie, es kommen nur so viele Produkte in den Markt rein. Ich glaube, Aldi war es früher. Wir haben ich weiß nicht, 800 Produkte drin und das ist das Maximum. Und immer wenn ein neues Produkt reinkommt, muss der ein altes verschwinden. Mhm. Das war die Strategie. Und so würde ich es gut finden bei unserer regulatorischen Gesetzeslage. Wenn er ein neues Gesetz macht, macht ein altes weg. Ja, wir haben eh zu viel Gesetze. Ich würde 50% der Gesetze wegschmeißen. Und das weiß man auch. Die sind nur bürokratische Hürden. Und das ist ein bisschen meine Einstellung da dazu. Aber der Rest der Frage war?
Was du, wie gesagt, regulatorisch, technologisch vielleicht auch. Also wo geht es da vielleicht noch hin? Oder sind wir mit KI gerade erstmal gut versorgt alle? Oder?
Das ist ein Highlight. Also Produktivität hoch in Deutschland. Mhm. Es ist mal die Frage, wie viel Wert wir schaffen hier an neuen Investments. Manche bemühen sich da. Es gibt auch vom IFO Beiträge, die einfach sagen, hallo, das Programm, was da jetzt aufgerufen wird, ist viel zu klein. Das wird uns nicht aus dieser Misere, die wir haben, rausbringen. Produktivität hoch, Automatisierung, KI spielt eine große Rolle. Teilweise müssen wir auch erst lernen. Mhm. Also keiner von uns hat hier 5 Jahre Erfahrung, sage ich mal. Und wir tasten uns alle daran. Es gibt viel, also man sieht heute schon, dass Geschäftsprozesse ganz anders werden. Das hat viele Chancen, auch viele Konsequenzen. Was machen wir mit den Konsequenzen? Dann gibt es noch so für mich persönlich 2 Highlights. Ein Highlight, ich arbeite in einer eigenen Dark Factory hier. Also wir haben also die sogenannte digitale Fabrik, die sehr beliebt ist, hat 350 Firmen pro Jahr, die uns besuchen. Und ich suche zurzeit noch, vielleicht gibt es da jemanden, der sein Produktsetting hier anbieten kann, eine Fabrik aufzubauen für komplett autonome Fertigung. Das war so ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Ich nehme an, dass wir da 1-2 Jahre dran arbeiten, bis wir es haben. Und das möchte ich auch als Beispiel dann zeigen für andere interessierte Unternehmen, dass es geht und wie es geht. Und also Beweislage liefern.
Also meldet euch da gerne, wenn ihr Interesse habt, da mit uns zu partnern.
Das zweite Thema, ich bin jetzt seit einem Jahr intensiver dran mit humanoiden Robotern, bin sehr aufmerksam. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr die ersten 2 kaufen von verschiedenen Herstellern. Also es gibt halt China, USA und Deutschland. Einer unserer Partner, und wir werden Systemintegrator, ist Neura Robotics. Mhm. Und da ist ein gigantischer Schub dahinter. Und mein Ziel heißt es, in dem Bereich Logistikfertigung die einzusetzen. Und vor allem, ich sage mal, 2 Hauptprozesse, die ich im Blick habe, das wäre Kommissionieren. Und der zweite Hauptprozess wäre einfache Montagearbeiten. Mhm. Die können keine Fertigungsdruckstraße zusammen montieren, das geht nicht. Aber es gibt so einfache Prozesse, wo das vorstellbar ist und da würden wir uns gern rantasten. Auch hier, wir haben schon interessierte Kunden, allerdings sind die humanoiden Roboter aktuell heute noch nicht so weit. Und ich rechne mir aus, innerhalb von 1-2 Jahren, es ist so ein immenser Druck darauf, da wird es Lösungen geben. Und das wäre eine Teillösung auch für das Thema Arbeitskräftemangel. Wir haben massiv Arbeitskräftemangel, immer noch, trotz dieser, sagen wir mal so, an den Arbeitsmarkt strömenden Mitarbeiter durch Entlassung im Automotive und anderen. Das reicht nicht. Also es ist noch viel Arbeit da und es wird eine Teillösung sein, dieses Problem zu kompensieren.
Mhm. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Und ich glaube, es lohnt sich, wie gesagt, bei uns auch mal reinzuschauen, wie du sagst, die digitale Fabrik besuchen oder natürlich auch, wie gesagt, wenn ihr da draußen Interesse daran habt, mit uns gemeinsame Sache zu machen, wenn es um die Dark Factory geht, dann dürft ihr euch gerne reinmelden bei uns. Günther, vielleicht jetzt noch so zum Abschluss, wenn du einen Wunsch frei hättest. Welche Veränderung würdest du dir für nächstes Jahr wünschen in Bezug auf den industriellen Mittelstand?
Mut. Mut. Einfach Mut. Und sich mindestens neugierig sein. Was geht? Was könnte ich machen? Lassen sich leiden von denen, die beispielhaft vorangehen. Da gibt es ja einige draus. Es ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Es gibt ja die sogenannte Hidden Champion. Waren mal 500, sind es über 1000. Wir haben in Deutschland, so habe ich mir sagen lassen, über 3.000 oder 3.400 Weltmarktführer. Ein Weltmarktführer heißt, in der Nische, wo er zu Hause ist, ist er einer der 3 Besten auf der Welt. Und da gibt es viele. Da kann man sich an vielen Beispielen abschauen und denen würde ich folgen, würde mich inspirieren lassen, motivieren und dann würde ich kontrolliert versuchen, Schritte zu gehen. Alle haben ja die Angst, man könnte was falsch machen oder ist zu früh und so weiter. Und da würde ich einfach diese große Herausforderung der Digitalisierung und Automatisierung in einfach, am liebsten mache ich immer eine Generalkarte. Was will ich alles tun? Welche sind alle Bereiche, die ich hiervon berühren möchte? Und dann breche ich das runter in Etappen und dann würde ich mal mit ein, zwei Etappen vorangehen. Und das nächste dann im zweiten Halbjahr oder im Jahr drauf. Mhm. Wenn mit dem ersten Jahr ein Erfolg erreicht wurde, kann ich ja schon wieder was refinanzieren.
Absolut.
Genau.
Gibt es denn noch irgendein Thema, was wir jetzt heute noch nicht besprochen haben, das dir jetzt mit Rückblick auf das Jahr noch besonders wichtig ist, mitzugeben an den Mittelstand?
Nee, im Prinzip ist es eigentlich schon das. Viel ist verfügbar. Also es gibt sehr viel, was jetzt verfügbar ist. Die Leute müssen einfach zügiger handeln in Deutschland, vorangehen. Es gibt auch gute Beispiele und dann hat jeder die Chance, mehr zu erreichen. Der, wo es nicht tut, wird abgehängt. Es hört sich sehr hart an, aber es ist in der gesamten Geschichte der Natur im weitesten Sinn, der, wo sich da nicht bewegt, nach vorne geht, der fällt zurück und der Prozess ist in vollem Gang. Und ich freue mich über jeden, der was in die Hand nimmt, ausprobiert, vorangeht, vielleicht auch mit Partnern zusammen, um nicht allein zu sein. Genau.
Ganz nach dem Motto, wer nicht mit der Zeit geht, geht
absolut,
mit der Zeit.
Absolut, absolut. Es ist so.
Okay, dann vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Wir haben heute gesprochen darüber, was im industriellen Mittelstand in 2025 alles passiert ist. Wir haben über die Stimmung generell gesprochen. Wo stehen wir gerade im Mittelstand in Deutschland? Wie fühlen sich die Unternehmen vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad? Welche Herausforderungen gibt es und auch welche Fortschritte natürlich? Ist ja nicht immer alles nur schwarzmalerisch zu sehen. Welche Technologien sind gerade besonders spannend oder welche Prozesse sind auch notwendig, zum Beispiel Automatisierung oder die Beschäftigung mit KI, um hier langfristig nicht den Anschluss zu verlieren. Wir haben über das Thema Investitionsbereitschaft und wirtschaftliche Lage gesprochen und natürlich hat Günther uns auch ein paar spannende Praxiseinblicke gegeben aus Projekten, die er aktuell auch selbst begleitet. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es hat Spaß gemacht. Danke dir nochmal, Günther, für deine Zeit.
Danke dir.
Und wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder euch gerne mal mit uns austauschen wollt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da oder schickt uns eine E-Mail. Wir sind da immer sehr offen und dankbar für euer Feedback und eure Rückmeldungen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Da freuen wir uns ebenfalls sehr. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.